Die Radio Wissen. Update.
Der Schutz der Außengrenze zwischen Griechenland und der Türkei wird nicht gehen, ohne dass die Türkei nicht auch hier als Partner gewonnen wird.
Ohne die Türkei geht's nicht. Das meint nicht nur die Bundeskanzlerin, auch in der EU ist die Erkenntnis angekommen. Die Angst ist groß, dass sich in nächster Zeit auch alle Flüchtlinge aus Lagern von dort nach Europa aufmachen. Deswegen bietet die EU der Türkei einen Deal an beim Besuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Brüssel. Um diesen Deal geht's heute im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Offiziell ist er nicht bestätigt, aber aus der EU-Diplomatie sind Einzelheiten des Verhandlungsangebots durchgesickert. Demnach will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorschlagen, 6 neue Flüchtlingslager für die Türkei zu bauen. Dort sollen 2 Millionen Menschen unterkommen. Die Rechnung dafür kann Erdogan der EU schicken. Damit kommen wir noch günstig weg, meint der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff.
Wenn wir Herrn Erdogan nicht helfen, übrigens genauso wie dem Libanon und Jordanien, dann machen sich diese Menschen irgendwann auf den Weg nach Europa. Insofern, selbst wenn wir dort finanziell unterstützen, wird es immer noch günstiger sein, als wenn diese ganzen Menschen sich aufmachen nach Europa.
Auch die Versorgung in den Flüchtlingslagern, die es schon gibt, soll besser werden. Dort hatte das UNO-Flüchtlingshilfswerk zuletzt massive Engpässe und warnte, dass es nicht mal genügend Essen für alle gibt. Das darf es nicht mehr geben, hat Manfred Weber, Fraktionschef der konservativen EVP im Europaparlament, im Bayerischen Rundfunk gesagt.
Ganz praktisch geht es jetzt zunächst mal darum, in den Lagern in der Türkei Bedingungen zu schaffen, dass die Menschen dort bleiben können. Unser Paket sieht vor, dass wir dafür 1 Milliarde Euro bereitstellen, die Juncker heute Erdogan anbieten wird. Und ich glaube, damit kann man ein großzügiges Angebot auf den Tisch gelegt.
Außerdem wollen die EU-Staaten der Türkei 500.000 Flüchtlinge abnehmen. Sie sollen auf legalem Weg nach Europa dürfen. Soweit das Angebot der EU. Im Gegenzug soll die Türkei verhindern, dass noch mehr Menschen in den Westen reisen. Heißt, die Grenze zu Griechenland besser kontrollieren, auch vor der Küste. Wer in Booten aufgegriffen wird, muss wieder zurück in die Türkei. Dazu fehlt noch eines: Die EU muss die Türkei als sicheres Herkunftsland einstufen. Bisher steht der Konflikt mit den Kurden da im Weg. Aber da lässt sich was machen. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz liefert die Begründung dazu.
Grundsätzlich ist es so, dass ein Land, das ein Beitrittskandidat zur Europäischen Union ist, ein sicheres Drittland sein muss.
Noch müsse man aber klären, ob es individuelle Verfolgung in der Türkei gibt. Eigentlich ist die Brüsseler Beschwerdeliste an die Türkei lang. Drauf steht nicht nur das harte Vorgehen gegen die Kurden, sondern auch unerlaubte Beeinflussung der Justiz, eingeschränkte Pressefreiheit und andere Dinge. Die Grünen sehen den Kuhhandel mit der Türkei deshalb sehr skeptisch. Fraktionschef Anton Hofreiter meint, ja, man muss die Nachbarländer Syriens mehr unterstützen, aber...
Wir befürchten nur, dass es zum schmutzigen Deal kommt, nach dem Motto, Erdogan nimmt einen Großteil der Flüchtlinge und dafür drücken wir zum Ausgleich beide Augen zu, wenn du die Menschenrechte, zum Beispiel der Kurden in der Türkei, massiv verletzt, was nichts anderes ist, als neue Fluchtursachen zu schaffen.
Insgeheim ist man sich auch in Brüssel einig, dass man mit der vorgeschlagenen Türkei-Lösung nur Symptome der Flüchtlingskrise bekämpft. Für die Ursachen, die schwierige Situation vor allem in Syrien, hat bisher keiner auch nur annähernd eine Lösungsidee.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Wie kann Erdogan der EU mit den Flüchtlingen helfen? Das fragt sich auch das Netz. Werner Moser kommentiert bei der Neuen Züricher Zeitung. Diese Kooperation, die Flüchtlingshilfe vor Ort auf der Türschwelle Europas, die ist seit langem überfällig, nicht erst seit sie strömen. Robert Reichmuth nimmt den Ausdruck Strömen auf und bezweifelt, dass die Türkei helfen kann. Ströme, seien es Wasser, Menschen, Geld oder andere Ströme, finden immer die Wegstelle des geringsten Widerstands. Warum, schreibt auf tagesschau.de, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Flüchtlinge auf Dauer das Ziel haben, in der Türkei in EU-gesponserten Lagern zu leben. Das widerspricht auch in allen Belangen, menschlichen Wünschen und Zielvorstellungen. Eigensinn83 macht auf ein anderes politisches Problem aufmerksam. Er twittert, bombardiert Erdogan immer noch Kurdistan und wird ihn das in Brüssel heute jemand fragen? Auch die linken Politikerin Sevin Dagdelen fordert auf Twitter, teuflischen Pakt mit Erdogan auf Eis legen, gegen Flüchtlingsabwehr auf dem Rücken der Kurden. Und die Grünen-Europaabgeordnete Ska Keller befürchtet, wenn Erdogan Flüchtlinge aufhält, darf er weiter kritiklos Kurdinnen und Journalistinnen verhaften. So sieht der Deal aus, Ausverkauf. Hans Dechler wittert ein moralisch schmutziges Geschäft. Jetzt soll Erdogan die EU retten. Das wird er sich teuer bezahlen lassen. Euroland und EU, eine einzige Enttäuschung. Hilflos, willenlos. Tom Schopper geht mit seiner Kritik noch weiter. Früher haben sie Gaddafi Geld gegeben, damit er die Flüchtlinge zurückhält, jetzt dem Erdogan. Finde den Fehler.
Was sonst noch wichtig war.
Das Krankenhaus im afghanischen Kunduz war das einzige für Notfälle im Nordosten des Landes für mehr als 4 Millionen Menschen. Nur dort konnten Kriegsverletzungen wie Schusswunden oder Verletzungen durch Bombenexplosionen behandelt werden. Das ist vorbei. Die Traumaklinik von Ärzte ohne Grenzen wurde in der Nacht auf Samstag selbst bombardiert und ist komplett ausgebrannt. 22 Menschen starben, etwa die Hälfte davon waren Ärzte. Ein Arzt, der schon vorher aus Kunduz geflüchtet ist, meint, jetzt gibt es dort gar keine Mediziner mehr.
In Kunduz sterben noch immer Menschen, aber es gibt niemanden mehr, der ihnen hilft.
Derzeit sieht alles danach aus, dass die Bomben von US-Militärjets kamen und dass sie ganz genau auf die Krankenhausgebäude zielten. Die afghanische Armee gibt an, Taliban hätten sich in der Klinik verschanzt. Ärzte ohne Grenzen sagt, selbst wenn, auf Krankenhäuser schießen ist ein Kriegsverbrechen. US-Präsident Barack Obama hat eine Untersuchung versprochen. Zuerst hatte die Regierung aber von einem Kollateralschaden gesprochen. Ein menschenverachtendes Wort, meint Korrespondentin Sandra Petersmann.
In Kunduz verbrannten schwer verletzte Patienten bei lebendigem Leibe in ihren Betten, weil sie nicht fliehen konnten. Wie abgestumpft muss man sein, um hier von einem Kollateralschaden zu sprechen? Es hat in den vergangenen Jahren viele NATO-Luftangriffe mit zivilen Opfern gegeben, die niemals aufgeklärt wurden. Das hat zu einem tiefen Vertrauensverlust geführt. Die Ärzte ohne Grenzen behandeln alle, die Hilfe brauchen, solange sie ihre Waffen vor den Klinikmauern abgeben. Diese Neutralität braucht auch die Untersuchung des Luftschlags, damit aus Kunduz kein weiterer afghanischer Kollateralschaden wird.
800.000 Flüchtlinge sollen dieses Jahr nach Deutschland kommen. Das ist die offizielle Prognose. Eigentlich rechnen die Bundesländer aber schon länger mit 1 Million. Jetzt steht die Zahl 1,5 Millionen im Raum. Die Bild-Zeitung berichtet das und bezieht sich auf einen angeblichen Geheimbericht der Behörden. Regierungssprecher Georg Streiter will davon nichts wissen.
Dieses Papier kennt kein Mensch. Also ich kenne es nicht. Und ich kenne auch niemanden im Moment in der Bundesregierung, der das kennt.
Das Bundesinnenministerium meint, wir können gerade überhaupt keine Hochrechnungen anstellen. Im September seien so viele angekommen wie seit Jahren nicht mehr. Das könne man aber nicht einfach weiter hochrechnen. Im Winter kommen normalerweise weniger Menschen. Die Reise übers Mittelmeer wird dann zu gefährlich. Die Diskussion um das Wieviel findet Ulrich Mahly nicht sinnvoll. Er ist Vizepräsident des Deutschen Städtetages.
Ich denke, dass die Zahl der Menschen, die heuer zu uns kommen, verkraftbar sind, aber dass es sicher nicht geht, dass man noch 10 Jahre lang in dieser Größenordnung Menschen aufnimmt.
Verlässliche Zahlen sind zurzeit, was Flüchtlinge angeht, Mangelware. Die SPD-Generalsekretärin Jasmin Fahimi bringt es auf den Punkt, wenn sie zur offiziellen Prognose von immer noch 800.000 sagt, daran glaubt doch kein Mensch mehr. Portugals Regierung hat in den letzten Jahren einen harten Sparkurs gefahren, um das Land vor dem Bankrott zu retten. Die Quittung dafür haben deshalb einige bei der Parlamentswahl gestern befürchtet. Sie kam nicht. Die absolute Mehrheit des regierenden Mitte-Rechts-Bündnisses ist zwar futsch, aber es ist immerhin stärkste Kraft geblieben mit rund 39%. Ministerpräsident Pedro Passos Coelho glaubt, dass er die Sozialisten in der Opposition dazu bewegen kann, sein Bündnis zu unterstützen, zum Beispiel als Minderheitsregierung.
Wir werden es uns nicht nehmen lassen, auf die zuzugehen, die wie die Sozialistische Partei im neuen Parlament sich zu den Regeln der Eurozone und zu einer europäischen Option bekennen.
Die Sozialisten haben aber schon abgewunken. Sie wollen die konservative Regierung nicht mittragen. Es dürfte also eine schwierige Regierungsbildung werden. Viele Portugiesen wollten aber gar nicht erst mitentscheiden. Nur knapp 57% sind zur Wahl gegangen. Die stärkste Partei ist also eigentlich die der Nichtwähler. Für Portugal geht es nach einigen harten Jahren der Entlassungen und Kürzungen wieder bergauf. Für dieses Jahr wird mit einem Wachstum von 1,7% gerechnet. Die Arbeitslosigkeit sinkt.
Was noch wichtig wird.
Es ist die Woche der Nobelpreise. Heute war Medizin dran, morgen werden die Preisträger für Physik bekannt gegeben, am Mittwoch die für Chemie, Donnerstag Literatur und Freitag kommt schließlich der Friedensnobelpreis. Verliehen werden die Auszeichnungen aber erst im Dezember.
Und sonst in der Welt?
Seit Monaten lässt Australien ankommende Flüchtlinge auf 2 Pazifikinseln bringen, wo sie in Aufnahmelagern festgehalten werden. Für diese Abschiebepraxis ist die australische Regierung immer wieder heftig kritisiert worden, vor allem wegen der schlimmen Zustände in den Lagern. Die Regierung des Pazifikstaates Nauru hat jetzt ein Zeichen gesetzt. Alle 600 Asylsuchenden dort dürfen sich ab sofort frei auf der kleinen Insel bewegen. Ihre Anträge sollen noch in dieser Woche bearbeitet werden. Langfristiges Ziel ist es unter anderem, die Flüchtlinge auf der 10.000-Einwohner-Insel zu integrieren. In den australischen Flüchtlingslagern auf Nauru und Manus herrschen nach Angaben von Kirchen und Flüchtlingsorganisationen katastrophale humanitäre Zustände. Aktivisten berichten von Stacheldraht, Vergewaltigungen und Missbrauch. In Frankreich haben Mitarbeiter der Fluggesellschaft Air France dagegen protestiert, dass viele Jobs gestrichen werden sollen, und zwar ziemlich heftig. Sie stürmten ein Treffen des Betriebsrats mit Managern des Konzerns und griffen mindestens einen von ihnen auch an. Auf Bildern ist zu sehen, wie der Personalchef versucht, aus der aufgebrachten Menge herauszukommen, ohne Hemd und mit nur noch seiner Krawatte um den Hals. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das Hemd zerrissen wurde. Air France hat angekündigt, gerichtlich gegen die Mitarbeiter vorzugehen. Air France will 2.900 Stellen abbauen. Der Fluggesellschaft macht die Konkurrenz zu schaffen, sowohl von Billigfliegern als auch arabischen Fluggesellschaften auf den Langstrecken. 12 Jahre lang war das Regierungsviertel in Bagdad ein Hochsicherheitsgebiet. Ab sofort ist das Viertel wieder für alle geöffnet. Der irakische Ministerpräsident hat die sogenannte grüne Zone offiziell freigegeben. Auf dem rund 10 Quadratkilometer großen Areal stehen die wichtigsten politischen Institutionen des Irak. Außerdem sind dort auch viele Botschaften. Auch wenn das Gebiet jetzt nicht mehr gesperrt ist, ganz so einfach kommt man nicht hinein. Autofahrer zum Beispiel brauchen für die meisten Zufahrtswege einen speziellen Ausweis. Die Öffnung hat vor allem praktische Gründe. Die Freigabe soll dabei helfen, etwas gegen die vielen Staus in Bagdad zu tun. Viele Iraker werfen der Regierung auch vor, in der grünen Zone eine idyllische und sichere Existenz zu führen, während es draußen weiter Gewalt und Anschläge gibt.
Wissensnachrichten.
The Nobel Assembly at the Karolinska Institute has today awarded the 2015 Nobel Prize in Physiology and Medicine.
Der Sprecher des Nobelkomitees hat die Preisträger heute verkündet, die Preisträger des Medizin-Nobelpreises. Das war der Auftakt für die ganze Nobelpreiswoche. Raphael Krämer aus unseren Wissensnachrichten. In diesem Jahr ist es mal wieder kompliziert. Es gibt den Medizin-Nobelpreis in zwei Hälften für drei Wissenschaftler.
Ja, und es geht auch noch um drei Krankheiten. Die Wissenschaftler zumindest sind schon mal William C. Campbell aus Irland, Satoshi Omura aus Japan und Yu-Yu Tu aus China. Campbell und Omura bekommen den Preis für ihren Kampf gegen die Krankheiten Flussblindheit und Elephantiasis. Die andere Hälfte des Nobelpreises geht an Yu-Yu Tu für ein Mittel gegen Malaria.
Und wie hängen jetzt diese Krankheiten zusammen und vor allem, was genau ist Flussblindheit?
Also gemeinsam haben alle drei, es sind Parasiten am Werk und übertragen werden die durch Mücken. Bei Malaria geht es also mit einem Mückenstich los. Das Fieber und die anderen schweren Symptome werden aber durch kleine Einzeller ausgelöst, die sich unter anderem in der Blutbahn vermehren. Ähnlich ist das auch bei Flussblindheit. Das ist eine Tropenkrankheit, durch die du blind werden kannst. Ein Mückenstich überträgt Wurmlarven, die die Augen zerstören können. Und bei Elephantiasis sorgen die Würmer für Entzündungen im Lymphsystem. Wie das aussieht, kannst du dir auf vielen Horrorbildern im Internet angucken. Bei der Krankheit schwellen zum Beispiel die Beine an und die Haut geht kaputt. Ein anderer Name für die Krankheit ist ziemlich bildlich, das Elefantenmann-Syndrom.
Ich glaube, ich gucke es mir lieber nicht an. Was genau haben denn die Nobelpreisträger gegen diese Krankheiten erreicht?
Also Campbell und Omura haben einen Wirkstoff gegen Spulwürmer entwickelt, ein Nervengift, das aus einem Pilz gewonnen wird. Und Yu-Yu Tu hat ein neues Medikament gegen sehr hartnäckige Malaria-Stämme entwickelt. Das kommt aus einer Beifußpflanze.
Die Medizin-Nobelpreisträger, die haben also vielen Menschen geholfen. Andere Forscher, die widmen sich eher der Pflanzenhilfe, damit die nicht von Pilzen und Insekten befallen werden. Da kann man einfach Gift sprühen. Nach Meinung von Forschern aus Schweden und Mexiko würde es aber auch ein Pflanzenparfüm tun.
Ja, die Idee dahinter ist, Pflanzen haben ursprünglich genug Mechanismen, um sich gegen Schädlinge zu wehren. Nur sind die meistens weggezüchtet worden. Viele Wildpflanzen können selbst besondere Stoffe produzieren, wenn sie verletzt sind, um zum Beispiel Marienkäfer anzulocken, wenn sie Blattläuse haben. Oder sie produzieren einen Stoff, der gegen Pilze schützt. Die Forscher haben untersucht, wie Kulturpflanzen ihre Verteidigungsmechanismen zurückbekommen könnten. Zum einen wäre da zurückzüchten, das dauert aber zu lang. Oder Wildpflanzen neben den Acker mit Kulturpflanzen, das wirkt aber nicht genug.
Und da nehme ich an, kommt jetzt das Pflanzenparfüm ins Spiel.
Genau. Die Forscher sagen, am effizientesten wäre es wohl, den Stoff einfach zu versprühen. Und das könnte aus Sicht der Wissenschaftler mit großen Zerstäubern auf den Feldern passieren.
Das wäre wahrscheinlich eher eine gute Nachricht. Eine traurige Nachricht gab es aber heute auch für alle, die Fans schwedischer Krimis sind.
Ja, der Krimi-Autor Henning Mankell ist letzte Nacht gestorben. Einer der bekanntesten nordischen Krimischreiber. Er hatte Krebs und ist 67 Jahre alt geworden. Mankell hat den Kommissar Wallander erfunden. Der ermittelt in einer schwedischen Kleinstadt und hat oft mehr mit seinen privaten Problemen als mit Verbrechern zu tun. Mankell schrieb aber auch fürs Fernsehen und Theater. Er war auch Aktivist gegen Armut und Analphabetismus in Afrika und für die Palästinenser im Nahostkonflikt.
Vielen Dank, Raphael, für die Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Abend bringt für den Südwesten von Deutschland Regen. Ansonsten gibt es viele Wolken, nur im Nordosten bleibt es in der Nacht aufgelockert und trocken. Morgen bekommt der Osten noch einen schönen Herbsttag. In der Westhälfte wird es aber nass und ungemütlich bei 15 bis 21 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.